Es sind so knapp 3 Jahre in etwa her, rief ein Freund an und sagt, du, ich hätte nur eine kleine Bitte an dich. Könntest du dich an dem und dem Ort mal einladen lassen? Da habe ich gedacht, na schön, der Ort war nicht schlecht gelegen. Sagt er, da gibt's ziemlich Zoff. Das war natürlich nicht so schön. Und dann skizziert er nur dort Christen, die einfach sich so in die Haare bekommen haben, dass eine kleine Gemeinde sich schon 3-mal gespalten hat. Und er sagt, ach, vielleicht kannst du einfach mal hinfahren. Vielleicht kann Gott es gebrauchen. Gibt schönere Einladungen. Wenn man dann weiß, da kommt man in eine Situation, wo ein Konflikt ausgebrochen ist. Ein Konflikt über unterschiedliche Vorstellungen, wie Glaube gelebt wird, wie Gemeinde gestaltet wird, was denn so richtig ist. Und dann ist ja immer die Frage, und was macht man dann? Was ist richtig? Paulus war genau mit derselben Situation konfrontiert. In Klammer, ich werde euch am Ende der Predigt sagen, was da an dem Ort passiert ist. Ja, das ist so ein bisschen jetzt die Fortsetzung oder vielleicht auch beim nächsten Gottesdienst, oder? Ja, dann hat man so einen Spannungsbogen. Nee. Wir sind Paulus mit derselben Situation konfrontiert. Ephesus, diese große Stadt, die Christen, die dort waren, bestanden auf einmal aus 2 Lagern. Die einen mit einem jüdischen Hintergrund, der ihr ganzes Leben geprägt hat. Diese Tradition, die sie kennengelernt haben, aufgrund von den alttestamentlichen Vorschriften, von dem, was ihnen da mitgegeben war, das hat ihr Leben bis in den Alltag hinein geprägt. Das hat bestimmt, was sie gegessen haben, welche Tage sie freigenommen haben, was für ihr Leben wichtig war, mit wem sie Kontakt hatten, mit wem sie eher Kontakt vermieden haben. Unheimlich viele Dinge, die dadurch geprägt waren. Und dann war auf der anderen Seite Menschen, die aus einem völlig anderen Hintergrund zum Glauben an Jesus gekommen waren. Menschen, die irgendwelchen Religionen angehört haben, irgendwelchen Philosophien nachgehangen haben und die mit diesem ganzen jüdischen Tradition überhaupt nichts anfangen konnten, gar nichts. Und jetzt kamen diese beiden Gruppen zusammen in der Gemeinde und auf einmal war die Frage gestellt, wie gestalten wir jetzt unser Gemeindeleben, sodass es richtig ist? Und da hat es sofort 2 Überzeugungen gegeben. Die Menschen, die aus diesem heidnischen Hintergrund kamen, haben gesagt, ja, wir gestalten das Gemeindeleben so, dass wir uns da drin wiederfinden. Da brauchen wir nichts von jüdischen Traditionen. Am Schluss wird noch über Essen diskutiert. Und die Judenchristen, die haben gesagt, nein. Denn Gemeinde ist die Fortsetzung von dem, was letztlich im Alten Testament begonnen hat. Und ihr müsst diese Tradition übernehmen, um in dieser Geschichte Gottes Teil davon zu sein. Und jetzt ging es nicht nur um Geschmacksfragen oder um irgendwelche Einstellungsfragen, sondern geht es auf einmal ganz stark um diese Frage, was ist denn vor Gott her richtig? Und das hat so weit geführt, dass die Gemeinde dort nicht nur diskutiert hat, nicht nur gefragt hat, sondern dass sie kurz vor dem Zerbruch war. Sie waren dabei, sich zu trennen und zu überlegen, lieber gehen wir in 2 oder in 3 Gruppen, um dann jeder so seiner Überzeugung zu leben, bevor wir uns aneinander reiben. Und in dieser Situation wird Paulus gefragt. Paulus, der über 3 Jahre in dieser Gemeinde gelebt hat, der viele Menschen dort gekannt hat, der eine große innere Nähe zu dieser Gemeinde hatte. Und sie fragen Paulus, was sollen wir denn jetzt tun? Was ist dein Rat an uns? Und jetzt stellt euch vor, ihr in der Situation des Paulus, was würdet ihr denen schreiben? Würde man wahrscheinlich anfangen, sofort klare Position zu beschreiben, sofort zu sagen, das und das ist jetzt richtig, mach das mal. Vielleicht auch klare Anweisungen zu geben, zurechtweisen. Und Paulus geht genau diesen Weg überhaupt nicht. Sondern das, was er jetzt tut, er schreibt den Christen gleich zum Beginn des Briefes. Und das in einem ganz großen Abschnitt, wo er sagt, ich möchte euch erstmal an das erinnern, was euren Glauben gemeinsam trägt. Und ich möchte euch erinnern, was ihr alle gemeinsam an Auftrag habt. Und dieser Auftrag heißt im Letzten, ihr seid dazu da, Jesus zu ehren. Das ist eure tiefste Berufung, zur Ehre Gottes zu leben. So wie Johann Sebastian Bach auf seine Werke geschrieben hat, Soli Deo Gloria, so hat Gott über dein Leben geschrieben, zur Ehre Gottes. Und Paulus sagt, und genau auf das müsst ihr euch besinnen. Und dann fängt er an, das nicht nur verbal zu formulieren, sondern er fängt an zu beten, in diesem Brief zu beten. Und dann schreibt Paulus den Christen in Ephesus sein eigenes Gebet und er schlägt die Parallele immer wieder in ihre Situation hinein. Und dieses Gebet ist gar nicht so einfach. Das ist von Vers 3 bis 14 in Kapitel 1, was ein einziger Satz ist. Also der ganze Text, der zieht sich nur hin, immer noch und noch und noch. Und man hat den Eindruck, dass es wie aus Paulus heraussprudelt. Und er sagt, schau mal, das ist, was unseren Glauben trägt. Und das ist, wozu wir berufen sind. Und wir können den Text jetzt lesen hier. Das ist, was Paulus den Christen vor Augen führt. Ihr seid dazu da, zur Ehre Gottes zu leben. Und das ist, was euren Glauben trägt. Da geht es los mit: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Er hat uns dazu vorher bestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach dem Ratschluss, den er zuvor in Christus zusammengefasst hat, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Da ist man zugeballert, wenn man diesen Text gelesen hat. Ja, da sind unheimlich viele Aussagen ganz komprimiert nacheinander. Und das, was Paulus jetzt hier deutlich macht, das ist auf der einen Seite, was trägt unseren Glauben und was ist unsere Berufung zur Ehre Gottes zu leben. Und jetzt sagt er nicht, ihr seid doch dazu da, zur Ehre Gottes zu leben, also macht mal. Sondern Paulus, er kommt in diesem Abschnitt von einem Ansatz her, in dem er sagt, Anbetung ist immer meine Antwort auf das, was Jesus für mich ist und was er in mein Leben hineingibt. Anbetung ist nicht der Entschluss, ich möchte jetzt irgendwas tun, sondern Anbetung ist immer nur Antwort. Und Anbetung ist nichts, was ich für mich tue oder wo ich selber irgendwelche Schritte gehe, sondern Anbetung ist immer ganz konkret meine Reaktion auf das, was Jesus für mich bedeutet. Und jetzt fängt Paulus an und er sagt, ich möchte euch jetzt hineinnehmen, was Jesus für uns ist, damit ich euch anstecken kann, dass ihr darauf antwortet. Und bevor er über die Antwort der Anbetung spricht, über das, was heißt es jetzt, Anbetung als Lebensstil, sagt er, möchte ich die Grundlage geben, damit ihr wisst, auf was ihr überhaupt antworten könnt. Und ich habe euch hier mal so 6 Punkte hingeschrieben, die Paulus nennt, wo er sagt, die Grundlage meiner Anbetung ist Jesus, der Segen, den er in mein Leben hineingibt. Und dann beschreibt er hier diese Dinge. Und ich will nur kurz skizzieren. Er sagt, wir sind von Gott überreich gesegnet durch Jesus. Man wünscht sich ja Gottes Segen zum Geburtstag. Was meint man damit eigentlich? Es wäre doch mal eine spannende Rückfrage, wenn das nächste Mal, ich weiß nicht, wer Geburtstag hat, ja, jemand sagt, ich wünsche dir Gottes Segen zum Geburtstag und man fragt nach, was meinst du damit eigentlich? Vielleicht fängt man dann an, naja, halt, ja, dass Gott dich segnet, ne? Segen heißt, von dem Wort her Gutes zusprechen oder Gutes zufügen. Einen guten Einfluss auf jemand nehmen. Und ich habe eine unheimlich interessante Geschichte gelesen. Geschichte, also eine Begebenheit von Thomas Edison, diesem berühmten Erfinder Glühbirne und ganz viel in diesem, was dann auch in der Elektrizität war. Von ihm wurde persönlich berichtet, das hat er in seinem Tagebuch geschrieben, dass er als Kind eines Tages in der Schule einen Brief bekommen hat von dem Lehrer. Und der Lehrer hat gesagt, gib diesen Brief deiner Mutter, sie soll ihn alleine persönlich öffnen, gib ihn niemand anders. Und dann kam er von der Schule nach Haus, hat seiner Mutter gesagt, mein Lehrer hat mir diesen Brief gegeben, den sollst du lesen. Und dann macht die Mutter den Brief auf und dann beschreibt er, wie sie mit Tränen in den Augen anfängt, ihm laut vorzulesen. Ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule ist viel zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst. Das hat sie dann gemacht. Sie hat ihn unterrichtet. Und was aus ihm geworden ist, viele sagen, es war einer der größten Erfinder des Jahrhunderts. Über 1500 Patente hat er angemeldet. Und er war jemand, der viele bahnbrechende Erfindungen gemacht hat. Und dann kam der ganz besondere Moment, als seine Mutter gestorben war, Edison den Nachlass aufgeräumt hat, aufgearbeitet hat. Er sagt, und dann fand er diesen Brief in der Schreibtischschublade seiner Mutter. Und als er den Brief gelesen hat, da hat er darauf gelesen, ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht mehr in der Schule haben. Unterrichten Sie ihn selbst. Das hat ihn unheimlich gepackt. Und dann hat er in sein Tagebuch geschrieben, Thomas Edison war ein geistig behindertes Kind. Durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts. Das ist in seinem Tagebuch so überliefert. Wisst ihr, das ist Segen. Segen heißt, ich spreche etwas Gutes in dein Leben hinein, ich füge dir etwas Gutes zu, ich präge durch meine Zuwendung dein Leben, ich mache aus dir den Menschen, der du in meinen Augen bist und nicht was andere denken, nicht was du denkst. Wenn Paulus sagt, Gott hat uns gesegnet durch Christus, dann heißt es, da ist dieser Vater im Himmel, der Einfluss nimmt auf mein Leben, der mein Leben durch seine Gegenwart prägt. Und er sich mir immer wieder ganz persönlich zuwendet, um mir dabei das Gute von sich zufügt. Das heißt Segen. Wenn du gesegnet bist, dann erlebst du, dass Gott sich dir ganz persönlich durch Jesus zuwendet. Dass er seine Gegenwart in dein Leben hineingibt. Und dass es etwas bewirkt in deinem Leben. Und dann geht Paulus weiter und sagt, und dann hat er uns erwählt. Er hat uns ausgewählt. Eigentlich, er hat sich für mich ausgesprochen. Bei uns war es in der Schule so, wir haben immer Fußball gespielt. Und dann wurde gewählt. Und dann wurden ausgelost, die mussten wählen. Und dann war ganz klar die Hackordnung, wie gewählt wird. Der Erste, der gewählt wird, war immer der Beste. Der Zweite, Zweitbeste, und so ging es nach unten durch. Und am Schluss blieb immer eine kleine Gruppe über. Da hat man gesagt, na, wie können wir jetzt die noch aufteilen? So, dass sie möglichst wenig Schaden anrichten können in den Mannschaften, die eigentlich gut sind. Manchmal war ich bei dieser Gruppe dabei. Und damit war klar, in der Hackordnung bist du weit unten. Da brauchst du jetzt gar nicht groß mithalten. Paulus, er nimmt das Bild und sagt, Christus, er hat sich für mich ausgesprochen. Und er hat gesagt, du, ich will dich bei mir haben. Ich will dich in meiner Gegenwart haben. Ich will mit dir Beziehung, ich will mein Leben mit dir teilen. Erwählt heißt, ich bin von Gott bejaht. Er hat sich für mich ausgesprochen. Wisst ihr, das ist mehr als, dass Gott mich akzeptiert, dass Gott mich toleriert. Sondern das ist eine ganz eindeutige Wertschätzung, wo Jesus sagt, du bist für mich so wichtig, ich will dich unbedingt bei mir haben. Das gibt den Wert meines Lebens. Ich bin von Gott gewollt. Er will mich haben. Und ich bin Eigentum von Jesus. Paulus sagt, wir sind Söhne Gottes, Kinder Gottes. Er hat uns dazu bestimmt, seine Kinder zu sein. Und dabei gebraucht er das Bild der damaligen Adoption. Und dieses Bild der Adoption ist nicht nur, dass ich sage, jetzt wechsle ich halt die Familie. Sondern damals in der Gesellschaft, im Römischen Reich, war eine Adoption gleichgesetzt mit einem völligen Neuanfang. Das war ein langer Weg, der uns beschrieben wird in den Dokumenten, bis jemand adoptiert wurde. Aber wenn jemand adoptiert wurde, da wurde ein völliger Schlussstrich unter sein bisheriges Leben gezogen. Alle Verbindlichkeiten, die er beinhaltet hat, alle Schulden, die er gemacht hat, alle Ansprüche an diese Person sind alle mit dieser Adoption erloschen. Das heißt, durch diese Adoption hat ein Mensch nicht nur eine neue Familie bekommen, sondern er hat komplett neu anfangen können. Und dieses Bild gebraucht Paulus hier, wenn er sagt, wir sind Kinder Gottes. Da ist ein Vater im Himmel, der gesagt hat, du gehörst zu mir, du bist mein Kind. Und was hinter dir liegt, alles, was dein Leben beinhaltet hat, das ist definitiv vorbei. Das hat keine Bedeutung mehr, keine Rolle mehr von mir. Du bist mein. Das zählt jetzt. Und dann beschreibt er diesen Raum der Gnade. Wir leben unter seiner Vergebung. Zu wissen, das ist das Ende der Anklage. Da ist er, bei dem mein Leben Platz hat. Und Paulus, er beschreibt extra den Reichtum seiner Gnade. Darf ich mal das schwierige Bild doch gebrauchen? Das ist wie eine Kreditkarte, von der Jesus sagt, du, auf dieser Karte, da ist alles an Gnade drauf, was du je für dein Leben gebrauchst. Und jetzt geh damit in dein Leben und dann werdest du alle Schuld bezahlen. Jetzt ist natürlich sofort die Angst, ja, kann ich die nicht missbrauchen oder so? Ja, ich kann's. Aber ich glaube, noch schwieriger ist es, zu sagen, ich muss mir Gnade verdienen, ich muss mir Vergebung verdienen. Ich muss anfangen, gut zu sein. Ich muss das tun, ja, damit Gott Ja sagen kann zu mir, damit ich was von ihm habe. Jesus sagt, für dein Leben ist in meiner Gnade immer Platz. Der Reichtum meiner Gnade ist größer als dein Leben. Du darfst immer wieder neu anfangen. Deswegen musst du dir auch die Dinge nicht vorwerfen, die schiefgegangen sind. Und dort, wo dir Vorwürfe von Menschen begegnen, musst du nicht diesen Vorwürfen nachlaufen. Du darfst neu anfangen. Das heißt, ich reiche dir immer wieder die Hand und heb dich auf, wenn du fällst, und du darfst einfach weitergehen. Meine Gnade reicht. Groß genug für dein ganzes Leben. Und dann schreibt Paulus, wir sind Teil des Handelns Gottes. Er hat uns sein Geheimnis wissen lassen, das er zum Ziel führen wird. Und damit beschreibt er, in dieser ganzen Geschichte ist Gott am Handeln. Das ist wirklich ein Geheimnis. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal fragt man sich, und wo ist Gott? Letzten Donnerstag hatten wir einen ganz spannenden Frauenkreis. Da darf ich immer als Quotenmann dabei sein. Und dann war eine ältere Dame, die sagt, also Herr Winkler, wo ist denn Gott, wenn man so in diese verrückte Welt hineinschaut? Wo ist er denn? Ich habe gesagt, die Frage stelle ich mir auch oft. Das ist genau meine Frage, wenn ich in diese verrückte Welt hineinschaue. Wo ist Gott? Es ist ein Geheimnis. Und trotzdem weiß ich, er hat diese Geschichte in seiner Hand. Und nicht nur diese Weltgeschichte bringt er zum Ziel, sondern auch meine Geschichte in der Hand. Meine Lebensgeschichte. Und auch die bringt er zum Ziel. Und darin ist er gegenwärtig. Und deswegen, in all dem, was passiert, ich weiß, er ist der Gott, der mit mir zum Ziel kommt. Und dann schreibt Paulus am Schluss, und wir sind Erben des Himmels. Ist ja jeder, der zu Jesus gehört, der weiß, mein Zimmer im Himmel ist schon reserviert. Da ist sogar schon das Türschild dort. Und Gott weiß schon das Einzugsdatum. Das weiß bloß ich noch nicht. Und Paulus ist sich so gewiss. Er sagt, ich werde dieses Ziel erreichen. Da habe ich gar keine Zweifel. Aber nicht, weil er sagt, da habe ich jetzt in mir diese Kraft, den Glauben zu halten. Ich bin so ein frommer Mensch, ich bin so ein guter Christ, ich kriege das schon hin. So er sagt, ich trage in mir dieses Siegel Gottes. Er hat mein Leben, meinen Glauben versiegelt durch seinen Heiligen Geist, durch seine Gegenwart. Und da gebraucht er ein Bild aus der damaligen Handelssprache. Da wurden Säcke versiegelt, damit am Ende, wenn der Sack ankommt, auch das noch drin ist, was der Besitzer hineingegeben hat. Und Paulus sagt, das ist mein Leben. Da hat Gott mein Leben versiegelt, damit am Ende meines Glaubens das noch drin ist, was Jesus hineingegeben hat. Und als Anzahlung, dass das gilt, hat er schon seinen Heiligen Geist in mich hineingegeben, hat er den Glauben gegeben. Und er sagt, deswegen habe ich gar keine Frage, ob ich in den Himmel ankomme. Die Frage ist nur noch, wann. Das ist, was Paulus beschreibt. Er sagt, das sind die Segnungen, die Gott uns gegeben hat. Ihr merkt, das sind unheimlich viele intensive Dinge. Und jetzt ist Anbetung eigentlich nur noch die Antwort auf diesen Segen. Und Paulus sagt, jetzt möchtest du Gott anbeten, dann antworte genau auf diese Segnung. Anbetung heißt, diese Dinge, die Jesus dir schenkt, die Jesus für dich ist, jetzt nicht zur Kenntnis zu nehmen und zu sagen, abgehakt, einverstanden, gehen wir zur Tagesordnung über, sondern zu sagen, Jesus, wenn das wirklich so ist und wenn das mein Leben prägt, dann möchte ich dir gegenüber darauf reagieren und das ist jetzt das, was Anbetung meint. Anbetung heißt jetzt, antworte mit deinen Worten. So fängt Paulus an, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Und es fängt auf einmal an, in Worte gefasst zu werden, im Gebet ausgedrückt zu werden. Und vielleicht ist die große Herausforderung für uns, eher mal zu sagen, wie reagiere ich auf diese Gaben Gottes, auf das, was Jesus mir ist in meinem Gebet. Nicht ihm jeden Tag dieselbe Litanei aufzuzählen, was er mir alles tun sollte und was er geben sollte und was ich brauche und was für Lasten und wie und was, sondern zu sagen, Jesus, ich möchte ganz bewusst einmal entdecken, was du für mich bist und ich möchte darauf reagieren. Und ich möchte dir einfach Danke sagen. Klaus Ehrenfeuchter, einer der Verantwortlichen aus dem Liebenzeiter Gemeinschaftsverband, der hat es so schön geschrieben. Er sagt, Anbetung heißt, Komplimente an Jesus zu machen. Jesus, ich möchte dir mal Komplimente machen. Danke für das, was du bist. Großartig, so ein Herr zu haben. Und vielleicht ist der Predigtext von heute, den Sie am Anfang so richtig staccato mitgelesen haben, so ein Ansatzpunkt, vielleicht für die nächste Woche. Zu sagen, ich lese nicht einen fortlaufenden Bibeltext, sondern ich lese jeden Tag neu Epheser 1, Vers 3 bis 14. Und es soll mich inspirieren, immer wieder darauf zu antworten mit meinen Worten und Jesus zu sagen, das bist du für mich. Auch im gemeinsamen Gebet. Auch dort, wo ich anderen erzähle, was er für mich ist. Und dann antworte darauf mit deinem Leben. Paulus, er schreibt, dass wir heilig und untadelig sein sollen vor ihm. Dazu hat er uns erwählt. Jetzt können wir sagen, boah, das ist eine hohe Hürde. Das kriegen wir nicht hin. Also wir können jetzt ja sagen, bitte aufstehen, wer heilig und untadelig ist. Da wird man sagen, na, dann bleibt man vielleicht doch lieber sitzen, oder? Ist er heilig? Zu Jesus gehörend. Und weil es zu Jesus gehört, unterscheidet sich's von allem anderen. Der Sabbat galt als heiliger Tag, den hat Gott geheiligt. Ein Tag, der 24 Stunden hatte, wie der Montag und der Dienstag und der Mittwoch, aber der dadurch unterschieden war, weil Gott seine Hand darauf gelegt hat. Der Tempel war heilig. Ein Gebäude wie ein anderes auch, mit vier Wänden, mit Dach, mit allem Möglichen. Aber es war heilig, weil Gott seine Hand darauf gelegt hat und gesagt hat, das gehört mir. Paulus sagt, wir sind Menschen, die heilig sein sollen. Wir sind Menschen, in deren Leben gelten sollte, hat Gott seine Hand auf mich gelegt und das kommt zum Tragen. Meine Zugehörigkeit zum Jesus, die kommt zum Tragen. In den ganz alltäglichen Dingen, meine Zugehörigkeit zu ihm, die soll mein Leben prägen. Ich habe von jemandem gelesen, der gesagt hat, stell dir mal vor, Christsein wäre eine Straftat. Und du hättest die Straftat begangen, du bist Christ. Welche Indizien deines Lebens würden dafür sprechen, dass du Christ bist, wenn einer dir diese Straftat nachweisen wollte? Was in deinem Alltag lässt andere Menschen darauf schließen, da ist einer, der zu Jesus gehört? Heilig sein heißt, Jesus, ich möchte Indizien in meinem Leben haben, die darauf hinweisen, dass ich zu dir gehöre. Und untadelig? Jetzt hört nicht das vollkommen Perfekte, ein Mensch ohne Fehler. Das ist ein Begriff aus der Opfersprache, in dem das Beste beschrieben wird. Das Opfer, das gebracht wurde, soll das Beste sein. Und damit von untadelig heißt es, Jesus, ich will dir mein Bestes geben. Das Beste an meiner Zeit, das Beste an meiner Kraft, das Beste meiner Pläne, meiner Lebensentwürfe. Und da wird Opfer jetzt auf einmal zur Hingabe, die Jesus ehrt. Und je größer das Opfer, desto mehr wird etwas von Hingabe sichtbar. Paulus sagt, antworte mit deinem Leben. Lass in den alltäglichen Dingen doch sichtbar werden, dass du zu Jesus gehörst. Wo zeigt sich's? Und lass es ganz konkret werden in dem, was du Jesus gibst. Und dann antworte darauf mit deinem Glauben. Paulus sagt, er hat uns das alles geschenkt, damit wir etwas sind zum Lob seiner göttlichen Gnade, zum Lob des Reichtums seiner Gnade. Und wisst ihr, und diese Gnade rühmen, das bedeutet immer wieder staunend wahrzunehmen, Herr, ich bin bei dir willkommen und du lässt mich immer wieder neu anfangen. Und es kann so schön sein mit Liedern, mit diesem alten Lied, ach mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte. Wo jemand staunt darüber, ich habe immer Platz bei dir. Und mit dem etwas neueren, allein deine Gnade genügt. Oder mit Psalmen, wo Menschen staunen, Psalm 103, gnädig, barmherzig ist der Herr, geduldig, von großer Güte. Das heißt, mit dem Glauben zu antworten. Und dann das Letzte, dann üb heute schon für den Himmel. Wisst ihr, die Ewigkeit, Paulus spricht davon, die wird geprägt sein von Anbetung. Und Paulus sagt, lasst uns doch heute schon üben für dann. Das wird in Zukunft sein. Und das, was wir heute schon so klein machen und so wenig anfangen, das wird etwas von diesem Staunen sein, Jesus, du bist einzigartig. Was macht Paulus? Er sagt, Anbetung ist immer meine Antwort auf Jesus. Anbetung ist nicht das, was ich jetzt beauftragt bekomme, dass ich was absolviere. Sondern Anbetung braucht die Begegnung mit dem, der mich ganz persönlich beschenkt. Und dann zu entdecken, was gibt er mir? Was ist er für mich? Und auf das, was er mir gibt und was er für mich ist, dann zu antworten mit meinen Worten, mit meinem Leben, mit meinem Glauben und schon ein bisschen üben für den Himmel, weil es dann ja sowieso kommt. Wisst ihr, wir feiern jetzt dann Abendmahl. Und im Abendmahl begegnet uns genau das alles, was Jesus mir zuspricht. Wo er sagt, das gilt dir ganz persönlich. Und darauf dann zu antworten und zu sagen, ja, das möchte ich jetzt ganz persönlich tun, mit meinen Worten, mit meinem Glauben, mit meinem Leben. Das kann ich aber nur, wenn du mir nahe kommst. Und ich lade euch ein, dass wir jetzt gemeinsam das Lied singen, komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Und es nicht nur als ein Lied, was man so zur Überleitung singt, sondern ganz bewusst sich damit innerlich verbindet und sagt, das soll jetzt gelten und da möchte ich jetzt Jesus ganz persönlich begegnen damit. Ich möchte ihm mein Herz geben, damit er mich beschenkt und damit ich darauf aber auch antworten kann. Lasst uns dazu aufstehen und danach miteinander weiterbeten.